herzlich willkommen zum letzten Track, zur letzten Session hier auf den ALM Days 2015. Mein Name ist Stefan Miet und mein Thema heute ist Requirements Engineering. Der eine oder andere geneigte Leser wird wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass der Titel von dem Vortrag nicht so wirklich eine echte User Story ist. As a Requirements Engineer, I want to use the TFS. Normalerweise, wo TFS steht, müsste noch der Nutzen kommen. Nur ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt auch noch den Nutzen hinten dazu schreibe und da vorne auch noch nicht nur Requirements Engineer, sondern auch Requirements Management, dann wäre der Titel zu lang, als dass das Konferenzeinreichungstool das überhaupt noch mitkriegen würde. Deswegen, ich habe das Ganze ein bisschen runtergekürzt, dass es überhaupt noch hier auf Breitbild draufpasst. Und die Frage ist ja immer, warum macht man eigentlich so einen Vortrag? Der Hintergrund ist, der TFS an sich ist ja ein tolles Tool. Ne? Wir können damit Software entwickeln, wir können damit Quellcode unter Versionsverwaltung stellen und wir können damit ja eigentlich relativ viel machen. Nur wenn es dann um das Thema Requirements Engineering geht, dann ist es relativ schnell, das heißt, na gut, da ist es wohl nicht ganz so geeignet für. Da hat mir mal irgendein Experte gesagt, dass wir doch lieber irgendwie auf DOS setzen sollten oder dass wir da andere Tools einsetzen müssen. Oder wir bleiben am besten gleich bei unserer Excel-Liste, da wissen wir, was wir haben. Und die können wir am Ende auch nehmen und vielleicht im TFS ablegen. Und das Interessante ist, das ist die weit verbreitete Meinung, die man im Internet findet. Wenn man mal einfach so im Internet googelt und sich so Listen zeigen lässt von geeigneten Requirements Engineering Tools, dann hört man da so Tools wie eben gerade schon gesagt DOORS oder vielleicht PTC Integrity oder vielleicht auch Polarion kommt mit dazu, Objective, sogar der Enterprise Architect wird mit aufgerufen oder mein eigener absoluter Lieblingsfreund aus aber anderen Gründen von Sirena, das Tool Sirena Dimensions RM. Ja, Sirena hat ja auch ein eigenes Versionsverwaltungssystem, das etwas speziell ist. Ja, auch Jira, viele werden wahrscheinlich Jira kennen. Wer kennt Jira? Okay, schon mal die Hälfte. Wer kennt DOORS? Jetzt möchte ich auch ein paar mehr Hände sehen. Was? So wenige? Krass. Okay, und auf diesen ganzen Listen taucht der TFS eigentlich nie wirklich auf als Requirements Engineering und Management Tool. Und wenn, dann nur in irgendeiner kleinen Fußnote unten drunter. Den TFS haben wir hier in dieser Liste nicht mit aufgeführt, da er nur ein Zusatztool ist. Und in einer Liste habe ich sogar mal so eine Analyse von einem Experten gesehen. Und er hat da tatsächlich geschrieben, den TFS haben wir nicht unter Requirements Engineering Tools aufgeführt, weil der kann ja noch mehr als Requirements Engineering. Der kann ja auch Versionsverwaltung. Also, weil er mehr kann, taucht er in dieser Liste nicht auf. Und das ist so ein bisschen unfair, finde ich. Und deswegen eigentlich mal hier ganz nüchtern betrachtet, was sollte ein Requirements Engineering Tool alles können? Was wird von der normalen breiten Masse gefordert an Features? Und vor allem auch, kann das der TFS? Da steigen wir gerade mal ein. Da erkennt man jetzt die Generation. Wer weiß, was ist das? Familienduell, richtig. Wir spielen jetzt eine Runde Familienduell, nämlich in guter alter Manier. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie uns etwas, was man in einem Requirements Engineering und Management Tool finden sollte. So, Sie sind gefragt, was sollte man in einem Requirements Engineering Tool finden? Also eine Traceability, eine Nachverfolgbarkeit. Mhm. Ja, schauen wir mal. Tatsächlich, haben wir mit dabei. War mit unter den Antworten. Okay, ja. Schauen wir auch hier mal. Tada, haben wir auch. Traceability, Nachverfolgbarkeit. Noch was? Ich brauche noch zwei Antworten und eine falsche. Storyboarding. Storyboarding brauchen wir. Okay, schauen wir mal. Na. Oh, leider nicht. Okay. Noch was? Sollen wir auflösen? Okay. Was hätten wir noch gehabt? Auf der Platz Nummer 4, Integration und Erweiterbarkeit. Wenn ich ein Requirements Engineering und Management Tool habe, dann möchte ich natürlich, dass das sich auch in meinen bestehenden, ja eigentlich einen Arbeitsfluss, in meine bestehende Toolchain mit integriert oder am besten eigentlich eine eigene gleich mitbringt. Ja? Dass ich da gar nicht erst groß anfangen muss zu schrauben oder irgendwas noch dazu zu installieren, dass ich einfach das Tool 1:1 benutzen kann. Und auf der Platz 2, einfache Handhabung. Okay, einfache Handhabung. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Wer kennt es nicht von der Softwareentwicklung? Ich möchte, dass die Software schnell, hübsch und einfach zu bedienen ist. Auch hier war es ein bisschen schwierig, das Ganze so wirklich rauszufinden, was denn dahinter eigentlich versteckt sich, verbirgt. Okay, der Werner Schulze-Erdl hätte das wahrscheinlich so formuliert, so in den 80ern. Wir sind jetzt im Jahr 2015, wir formulieren das Ganze ein bisschen um, nämlich as a requirements engineer, I want to. Trace items from idea to test. Have an RM system that is easy to use. Track versions, baselines and variants. Und as a requirements engineer, I want to have an integrated and extensible requirements management. An diesen vier Punkten werden wir uns mal den TFS genauer anschauen. Und ich meine, das ist relativ lustig eigentlich gewesen, aber wir haben diese Befragung wirklich durchgeführt. Natürlich nicht auf der offenen Straße, wenn ich 100 Leute auf der offenen Straße gefragt hätte, was ist denn ein Tool? Na gut, ich glaube, beim 20. wären spätestens irgendwann die Polizei gekommen und ich wäre heute wahrscheinlich eher so in so einer Hab-dich-lieb-Jacke irgendwo in einer gepolsterten Zelle. Aber das war nur ein Ausschnitt von ein paar vielen, vielen, vielen Fragen, die sich dort aufgetan haben, was denn so ein Tool können soll. Das sind über 200 Einzelanforderungen, die da aufgelaufen sind. Unter anderem aber auch sehr, naja, sagen wir mal, weniger qualifizierte. Eine der Anforderungen ist zum Beispiel, unterstützt der Hersteller das Tool in 10 oder mehr Jahren noch? Natürlich, eine Zukunft muss so ein Tool schon haben, aber jetzt für den primären Einsatzzweck hier und heute, denke ich mal, brauchen wir das nicht. Wir haben gesehen gestern und auch die ganze Konferenz über, was in 10 Jahren denn eigentlich so passieren kann. TFS 2015, TFS 2015, da ist ein Riesenschritt dazwischen. Möchte ich wirklich jetzt heute schon mal mir überlegen, was in 10 Jahren das Tool noch können müsste? Vielleicht entwickeln wir dann irgendwie ganz andere Software. Ne? Vielleicht ist bis dahin dann agil auch schon wieder passé. Ich denke nicht, aber könnte passieren. Ja? Dass einfach komplett neue Strukturen sich auftun. Wie gesagt, die Befragung habe ich durchgeführt und ja, das sind im Endeffekt nur ein paar kleine Daten davon. Wir starten mit unserem Platz Nummer 1. As a requirements engineer, I want to trace items from idea to test. Das ist im Endeffekt die Traceability. Ich möchte ja meine Daten, die ich aufgenommen habe, auch nachverfolgen können. Ich möchte wissen, wo und wie die miteinander zusammenhängen. Und dafür schauen wir uns mal hier diesen schönen Zyklus an. Die meisten kennen ihn eher aus dem Bereich des Release-Managements, aber was ja dazu auch immer ein Punkt ist, ich entwickle zwar Software und am Ende kommt Quellcode raus, der kompiliert wird, der ausgeliefert wird und der auch wieder zurückläuft, aber genau das Gleiche habe ich ja auch mit meinen Anforderungen oder auch mit meinen Tasks, mit meinen Bugs, mit allem, was irgendwie mit meinem System zu tun hat. Das heißt, wir planen irgendwann erstmal ein Backlog-Item, das heißt also im Endeffekt ganz generisch ausgedrückt eine Anforderung an unsere Software. Und das wandert erstmal in diesen großen Kessel Buntes rein in unser Backlog. In dem Backlog wird es priorisiert, läuft dann irgendwann mal in einen unserer Sprints hinein oder vielleicht auch für die Leute, die nicht agil arbeiten, wird da ein Meilenstein für festgelegt und dann wird das Element implementiert. Das heißt, ich lege dafür Tasks an, meine Entwickler programmieren. Und das Ganze geht weiter in den Bereich vom Release. Ja, das heißt also im Endeffekt, wenn ich die Software ausliefere, liefere ich im Endeffekt auch den Inhalt meines Backlog-Items, meiner Anforderung aus. Und von dort aus geht es weiter in den operativen Bereich. Und da finde ich jetzt vielleicht heraus, da habe ich einen Bug. Oder der Entwickler hat einfach nochmal einen neuen Input gegeben und der Kunde sagt, nee, finde ich gut, wir machen jetzt aber trotzdem nochmal eine kleine Änderung. Ich habe einen Change für die ganze Sache. Und das läuft wieder zurück in unser Backlog. Das ist dieser normale Zyklus, in dem diese Informationen fließen sollten. Und das muss ich ja auch irgendwie nachfolgen können. Schauen wir uns das mal ein bisschen weiter im Detail an und kommen dort zu dem Schluss, okay, diese Tasks, die wir gerade gesehen haben, die hängen unterhalb von meinem Backlog-Item. Da besteht irgendeine Art von Relation zueinander und ich habe meine Bugs, meine Backlog-Items, die stehen hier gerade noch ein bisschen einzeln da und damit gehe ich jetzt weiter, verfeine das Ganze, mache eine Reihenfolge rein und schiebe meine Tasks, meine Test-Cases an den Bug. Da sieht man auch vielleicht schon so ein kleines bisschen, wer hier drin sitzt und so ein bisschen die Entwicklerbrille auf hat im Moment, der wird sich eher so in Richtung von den Tasks wiedererkennen. Die Leute, die eher aus der Rolle des Projektleiters kommen, die sehen sich eher wiederum in der Form von den Backlog-Items. Ja, das heißt also, das, was wir hier haben, diese Traceability und diese Anforderung, die ist schon mal sehr diffizil, weil sie pro Rolle definiert sein muss. Ja, also die Information, die ein Entwickler aus diesem System rausziehen möchte, ist eine ganz andere als die, die vielleicht ein Tester, als ein Projektleiter oder vielleicht als ein Manager daraus ziehen möchte. Aber das sehen wir gleich auch noch mal ein bisschen näher im Detail. Schauen wir uns erstmal an, wie denn die Traceability mit der Zeit zusammenhängt. Auch ein sehr häufig vernachlässigter Punkt. Traceability bezieht sich ja auch ein Stück weit auf die Zeit, dass ich nicht nur weiß, was denn wo entwickelt wurde, sondern eben auch, zu welcher Zeit das Ganze umgesetzt wurde. Ja, hier auf der linken Seite erstmal zu sehen, dass der Sprint 1, also es könnte hier dementsprechend auch stehen, ein Meilenstein oder eben eine andere Zeiteinheit. Ich weiß nicht, wer entwickelt hier agil? Mal kurz Handzeichen, agil. 50-60% würde ich mal fast sagen. Was machen die anderen? Die anderen arbeiten mit Meilensteinen. Ja? Okay. Ja, wie gesagt, von links nach rechts meine Zeit und nochmal zu sehen, der Product Owner oder der Projektmanager ganz oben mit lila dargestellt, der interessiert sich für die Ansicht auf der Feature-Ebene. Wohingegen vielleicht ein Teamlead oder eben ein Chefarchitekt oder eben eine Führungsperson im Bereich der Entwicklung doch eher sich interessiert, wie denn die Backlog-Items mit den Tasks zusammenhängen. Und der Entwickler in gelb dargestellt, farblich passend, ne, ärgern sich manchmal grün und gelb, hier nur gelb, dementsprechend die Tasks. Ja, das heißt, im Task ist dann festgehalten, was muss ich denn eigentlich entwickeln, was ist die genaue Aufgabe, die ich umsetzen muss. Und also spätestens hier wird auch nochmal ganz, ganz klar, es liegt immer im Auge von demjenigen, der diese Anforderung stellt, der sagt, okay, ich möchte die Elemente nachverfolgen, ich möchte vielleicht vom Feature von oben nach unten auf die Elemente schauen oder eben ich möchte als Entwickler nicht nur sehen, dass ich was entwickeln muss, sondern dass ich eben auch sehe, in welchem Modul das Ganze ist oder für welche ganze größere Vision das denn ist. Ja. Also haben wir hier auch noch wieder dieses Stichwort Transparenz mit dabei. Wir haben in den letzten Tagen ein bisschen vielleicht auch auf den Sessions über Agilität und Scrum und Softwareentwicklung war, hat auch immer wieder diese Keywords gefunden mit Transparenz. Ja. Transparenz bedeutet hier in diesem Fall, dass ich einmal von hier unten nach oben auch durchtracen kann, und zwar egal in welcher Rolle ich mich befinde. Das Ganze war die erste Anforderung, nämlich die Traceability, die Nachverfolgbarkeit, die natürlich hier nach rechts weitergeht, im nächsten Sprint und dann natürlich, bis mein Projekt fertig entwickelt ist und dann auch historisch noch zur Verfügung stehen muss. Schauen wir das Ganze uns mal an. Ich habe gesagt, wir möchten das betrachten im Zuge vom TFS. Dass ich hier eine Traceability habe. Wir gehen rein ins Visual Studio Online, in unser schönes Web Access Portal, navigieren rüber auf den Reiter Work. Hier haben wir auf der linken Seite unsere Backlogs und unsere Sprints abgebildet. Das heißt, genau die zwei Punkte, die wir gerade schon so ein bisschen gesehen haben. Einmal, wie hängen eigentlich die Anforderungen mit dem Feature zusammen und zum anderen eben auch der zeitliche Aspekt. Gehe ich also als Manager hier rein und navigiere zu den Features, sehe ich, wir haben hier ein tolles Feature und noch ein tolles Feature und ein nicht ganz so schlechtes Feature. Und natürlich möchte ich mein Produkt noch wesentlich häufiger verkaufen. Das ist natürlich auch immer als Manager so ein ganz wichtiger Punkt. Man möchte ja auch im Endeffekt verdienen. Das ist ja nicht die Wohlfahrt. Ja? Also dementsprechend meine Features, ich bin zufrieden. Ich wechsle die Rolle, ich gehe rein in denjenigen, der das Projekt so ein bisschen führt und steert. Sag, okay, wir haben hier unsere Backlog-Items, unsere Anforderungen, die gerade noch offen sind. Gesundheit. Die noch offen sind und hier sehen wir auch gleich, wir haben schon einige, die committed sind. Wie hängt denn das jetzt gerade eigentlich überhaupt mit der Arbeit zusammen? Ja, hier. Genau, wir haben die Tasks. Coole Sache. Okay. Design UI for Item Removal. Ist noch offen. Finde ich gut. Ja, gefällt mir. Ja. Meine Leute haben alle was zu tun. Ein Bug haben wir auch mit dabei. Ja, sollten wir mal lösen. Okay. A wild bug appears. Gut. Kann man so formulieren. Muss man aber nicht. Okay, den Bug, den schnappen wir mal und schieben den mal so ein bisschen weiter nach oben. Der ist mir jetzt irgendwie ganz wichtig, dass der mal gelöst wird. Und eigentlich möchte ich, dass der auch gleich in dem nächsten Sprint auch mit abgehakt wird. Ja, ich wechsle wieder die Rolle. Der Projektleiter macht mir irgendwie immer am meisten Spaß. Ich wechsle die Rolle zum Entwickler. Der Entwickler schaut natürlich jetzt rein, was habe ich denn heute zu tun, was habe ich in meinen nächsten 2, 3, 4 Tagen zu tun und kann hier dann natürlich im Current Sprint sich die einzelnen Items auch wieder anschauen. Sieht, okay, ich brauche jetzt ein Design für UI Item Removal. Ich habe gerade nichts zu tun, nehme ich das Ganze, weise das Ganze mir selber mal zu. Assign to Save and Close. Okay, jetzt habe ich wieder Arbeit, ich kann weitermachen. Wie schaut das Ganze denn jetzt vielleicht ein bisschen grafischer aus? Wir gehen rüber auf das Backlog-Board von unserem Sprint. Können hier auch einfach mal kurz auf Fullscreen gehen. Ein bisschen rauszoomen. Sieht man genug. Okay, ich nehme das Item und daran arbeite ich gerade. Wir sehen hier unten rechts schon ein paar Elemente, die fertig sind. Ich habe den sauberen Überblick. Ich habe gesagt, es geht um Traceability, ne? Gehen wir erstmal einfach auf das Item drauf. Ich bin Entwickler, ich möchte jetzt aber wissen, wofür ist denn dieses ganze große Ganze? Ich gehe in das Item rein, navigiere einfach mit einem Doppelklick über die Links an das Parent-Element Product Backlog Item 110 und auch von hier aus wieder kann ich nach oben und nach unten navigieren über die Links ab zu dem Feature und sehe, okay, das war ja diese komische Business-Geschichte, die mein Manager da mal vorgeschlagen hat, von wegen, er möchte dann so ein ganz tolles Feature drin haben. Jetzt verstehe ich auch, was er da eigentlich gemeint hat und warum er das da reingeschrieben hat oder warum er möchte, dass ich das entwickle. Schöne Sache. Gut, das Ganze funktioniert natürlich auch aus der anderen Reihenfolge. Gehen wir rein in das Feature. Ich möchte jetzt mal wissen, wie weit ist denn mein tolles Feature schon gekommen. Tolles Feature. Da habe ich mich ja total verausgabt beim Schreiben. Product Backlog, Customer schon, okay, da haben sie schon mal 2 PBIs angelegt. Okay, gehen wir mal drauf. Was haben sie denn hier gemacht? Es ist schon mal committed. Okay, dann kann ich ja damit wahrscheinlich bald rechnen, dass das ausgeliefert wird. Und TaskScripts auch schon dafür. Schöne Sache. 1:1, sauber gemacht. Ja, springen wir wieder rüber. Wir waren hier stehen geblieben. Ich kann also ohne Probleme durch die einzelnen Items durchnavigieren, von oben nach unten und sehen, was denn da eigentlich gerade getan wurde. Traceability und Traceability in Time. Beides vorhanden. Kommen wir zum nächsten Punkt. As a Requirements Engineer, I want to have a Requirements Management System that is easy to use. Wer hätte gedacht, dass das auf Platz 2 steht? Spätestens, glaube ich, seitdem bei Apple mal Steve Jobs gesagt hat, ich möchte ein Telefon mit nur einem Button haben, damit die Leute es wirklich einfach benutzen können, ist es, glaube ich, in aller Munde, dass einfache Anwendbarkeit doch relativ sinnvoll ist. Okay, was bedeutet also easy to use? Zu allem anfangen, würde ich mal sagen, minimize effort. Ja? Den Aufwand runterbringen, dadurch, dass ich ein einfach anzuwendendes System habe, weil wenn ich so nah wie möglich am Standard bin, ja, ich würde mal sagen, ich gehe einfach in ein System rein, das sich so verhält, wie ich es auch erwarte, es ist intuitiv zu bedienen, dann werde ich auch wahrscheinlich alle meine Anwender damit abholen können. Das heißt also, Buttons, wer kennt es nicht, das kleine Diskettensymbol, ja, das heißt speichern, kennt jeder. Ja, daran sollte ich mich halten, das sollte mein Tool haben. Das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Aber dass ich zum Beispiel links oben Datei stehen habe, wenn ich draufklicke, bekomme ich ein Menü. Das sind einfach so Punkte, die sind nicht bei jeder Software so. Wollte ich nur mal anmerken. Das zweite, Cost of Training. Natürlich, umso einfacher ein System anzuwenden ist, umso einfacher und umso weniger muss ich auch schulen. Aber ohne Schulung wird es nicht gehen. Das heißt, ich habe immer eine Cost of Training, die ich nicht vergessen darf. Ja? Wenn ich also dieses Training so gering wie möglich halten kann, weil die User das sehr einfach anzuwenden finden, habe ich ja auch schon wieder gewonnen. Und die Anzahl der unterschiedlichen Tools pro Rolle. Umso mehr Tools eine Rolle hat, also vielleicht ein Requirements Engineer oder vielleicht ein Entwickler oder vielleicht auch ein Projektleiter aus dem Projektmanagement heraus, umso häufiger muss er zwischen diesen Tools hin und her schalten. Und umso häufiger er hin und her schaltet, umso mehr Zeit verliert er dabei, weil er im Kopf immer sich umstellen muss. Einmal bin ich vielleicht in einem Web-Access-Tool, dann bin ich wieder in einem Rich-Client, dann bin ich wieder in einem anderen Rich-Client, dann muss ich mich wieder mit einem anderen System verbinden und warten, bis das sich synchronisiert hat, wenn ich vielleicht mit zwei oder drei Tools arbeiten muss. Und ja, da geht einfach Effizienz verloren. Das ist einfach komplett ineffizient, so zu arbeiten. Also wäre es doch eigentlich super, wenn jeder meiner Leute, jeder meiner Rollen ein Tool hätte oder vielleicht auch zwei, mit denen diese Rolle hauptsächlich arbeitet. Ja? Ich habe ein Tool für meinen Administrator, ein Tool für meinen Entwickler, ein Tool für meinen Tester und die fühlen sich da überall pudelwohl drin. Ja? Das ist Minimize of Effort. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, ist Assist and Lead, unterstützen und führen. Ein Tool, das einfach anzuwenden ist, sollte mich unterstützen und führend durch diesen Requirements Engineering Prozess schieben und auch einfach so ein bisschen Grenzen zeigen, durch die ich durchlaufen kann und mir dadurch helfen, dass ich eben nicht falsche Werte eingeben kann, dass ich eben nicht den eigentlichen Entwicklungsprozess brechen kann, dass ich eben nicht meine Anforderungen falsch aufnehme, sondern es einfach mich da unterstützt. Das Ganze nicht wie ein Korsett, sondern es eigentlich vielleicht eher so wie ein Korridor. Ja? So links ein bisschen Leitplanke, rechts ein bisschen Leitplanke, dass ich weder, wenn ich nach rechts oder nach links ausschere, entweder in den Graben runterfall oder gegen die Gebirgswand knall, sondern dass ich einfach eine schöne Spur habe. Und bei dem Unterstützen kommt natürlich ganz klar wieder raus, auch der Faktor, wie verhält sich denn diese Nachverfolgbarkeit und meine Abarbeitung meiner Daten, beziehungsweise die Implementierung meiner Daten. Dann nehme ich hier als Beispiel einfach mal auf der linken Seite, ich habe ein Feature mit meinen zwei Backlog-Items und einem Bug und darunter habe ich einige geplante Tasks. Und die entwickle ich jetzt. Rechts daneben sehen wir einen aus dem agilen Umfeld sehr üblichen Burndown-Chart. Und wir fangen jetzt an zu entwickeln. Und automatisch, wenn ich anfange zu entwickeln, notiere ich mir die Zeiten auf meinen Tasks, die ich brauche. Und die wandern dann auch in dieses Chart rein. Und ich sehe, aha, okay, ich habe jetzt entwickelt. Die ersten Tasks sind schon soweitgehend fertig. Mein Burndown sieht noch relativ gut aus. Wir werden gleich sehen, wann er nicht mehr gut aussieht. Nämlich, wir gehen jetzt mal hier rein, der Bug wurde jetzt angefangen, Backlog-Item ist fast fertig, auch die Daten laufen rein und jetzt auf einmal sehe ich, ja, das Ganze reißt aus, das Ganze geht irgendwo wahrscheinlich in die Hose. Ja, nämlich genau in dem Moment, in dem hier mein idealer Trend zu dem Zeitpunkt, an dem es fertig sein sollte, hier durch die noch offene Arbeit durchbrochen wird. Und das Ganze pflanzt sich jetzt fort. Es kommt noch ein Bug dazu, hier werden noch ungeplante Tasks mit aufgenommen, auch die wandern noch mit rein in meinen Chart, auch das sehe ich wieder relativ deutlich und irgendwie schaffe ich es nicht mehr auf die linke Seite, also auf die gute Seite von meinem idealen Trend zu kommen. Ja, das heißt, dieser ideale Trend, ich werde wahrscheinlich diesen Sprint oder diesen Meilenstein nicht mehr erreichen können. Ja, die Daten auch hier wieder rein. Und ja, wie das Ganze ausgeht, wissen wir, glaube ich, wahrscheinlich alle. Irgendwo klopft dann mal ein Entwickler beim Chef an die Tür und sagt, wir werden wahrscheinlich nicht fertig. Und der Chef, der geht dann zu seinem Chef und sagt, wir werden wahrscheinlich nicht fertig. Und dann geht das einmal so diese Kette nach oben und von oben kommt dann genau in der gleichen Reihenfolge meistens der Rüffel dann auch wieder nach unten weiter. Und aber das nächste Mal machen wir es besser. Ja? Blöd, ne? Hätte man früher sehen können. Nämlich, wir haben das dadurch schon erkennen können, dass wir wahrscheinlich den Termin nicht erreichen, hier vorne. Ja, das heißt also schon bereits nach der Hälfte des Sprints haben wir hier gesehen, irgendwas stimmt da nicht. Ja, irgendwo werden wir wahrscheinlich aus dem Ruder rauslaufen. Hätte ich das hier vorne schon gemeldet, wie ich das natürlich als guter Mitarbeiter auch immer mache, wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Ja, meine Projektleiter sind eigentlich nur dann ein bisschen not amused, wenn sie überrascht werden. Nämlich am Tag der Abgabe bzw. am Tag des Releases kommt dann auf einmal, ja, wir sind eigentlich noch gar nicht fertig. Ja, kann man auch nicht mehr reagieren drauf. Das also im Bereich Unterstützen. Und im Bereich Führen, ich habe in jedem Unternehmen irgendwo einen Arbeitsprozess. Sei es ein offizieller Prozess, jetzt Automotive Spice, sei es CMMI, sei es Scrum, sei es Kanban. Ich habe eigentlich immer irgendwo einen Prozess, sei es auch vielleicht ein selber entwickelter Prozess. Vielleicht ist es auch der Kaffeeküchenprozess. Ja? Das heißt, Anforderungen werden in der Kaffeeküche aufgenommen und Software wird, in der Kneipe ausgeliefert. Ja? Auch solche Prozesse gibt es, aber ich habe irgendeinen Prozess. Und da brauche ich ein Werkzeug, das mich unterstützt, durch diesen Requirements Engineering Prozess durchzugehen, durch diesen Management Prozess durchzugehen und mich da auch ein Stück weit führt. Und vor allem nicht nur sagt, wo ich hin darf, sondern jetzt kommen die Leitplanken wieder, wo ich nicht hin darf. Ja. Hier in dem Fall ist es zum Beispiel, ich darf zwar vom To-Do in den Bereich in Progress gehen, ich darf auch von in Progress nach Removed und von Removed wieder in To-Do und von To-Do darf ich nach Done gehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Nur ich sollte halt eben keine Aufgaben, die einmal fertiggestellt wurden, in den Bereich Remove schieben. Das klingt relativ logisch. Aber wenn ich da jetzt keine Sperre einbauen würde in meinem Tool, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute meistens aus Versehen beim Editieren von 500 Anforderungen gleichzeitig in Excel dann mal hier auch Elemente, die eigentlich schon abgeschlossen wurden, in den Bereich Removed schieben. Es könnte natürlich auch sein, es wurde abgeschlossen, es ist ein Bug drin und man hat keine Lust, den zu lösen. Dann könnte man es natürlich auch auf Removed schieben. Ne? Das wäre jetzt eine Ausnahme. Sollte aber auch nicht vorkommen. Ja, dieses Führen ist im TFS abgebildet. Wir sehen hier schon ein bisschen die Grafik dazu, nämlich das ist die State Machine von den einzelnen Work-Item-Typen. Wir schalten wieder rüber, wir gehen ins Visual Studio Online nochmal rein. Wir haben jetzt hier unser Feature. Status ist New, wir gehen über das Board. Ich finde die grafische Repräsentation immer wesentlich ansprechender. Und ich sage, okay, das tolle Feature, daran wird jetzt gearbeitet, ich gehe rüber nach In Progress. Was im Hintergrund passiert, wenn wir das Item uns anschauen, der Status in dem Item selber wurde auf In Progress gesetzt. Wir können das jetzt auch von hier aus nochmal steuern und sagen, okay, von In Progress gehen wir vielleicht weiter nach Done. Work Finished ist die Reason, das ist ganz normale Automatentheorie. Ich habe immer einen Zustand und einen Grund, wie ich in diesen Zustand gekommen bin. Hier abgebildet mit State and Reason. Save and Close. Und wir sehen hier wie von Geisterhand, es rutscht rüber nach Done. Ja, ich habe also hier meine Guidance. Wir können es gleich hier nochmal probieren. Ich nehme das neue Element und schiebe es vielleicht einfach mal nach Done. Und schwupp, es ist drüben. Ja. Noch ein tolles Feature. Wir gehen hier drauf und jetzt sehen wir genau diesen roten Pfeil nämlich nicht, den Zustandsübergang von Done nach Removed. Ich kann zwar dieses Element wieder aufmachen, nach In Progress oder nach New gehen, aber eben diesen verbotenen Pfad kann ich nicht gehen. Das ist diese Unterstützung, die mir hier gegeben wird und das ist jetzt nicht nur angeheftet an die Features, alle Elemente am TFS sind implementiert als Work-Items. Das bedeutet auch hier auf der Ebene der Backlog-Items, der Tasks, der Test-Cases, der Issues, was auch immer, egal welches Template ich verwende, bei CMMI-Requirement, vielleicht auch beim Agile-User-Story, ich habe überall die Statusmaschine. Die kann ich anpassen an meinen eigenen Prozess. Ja, aber zur Anpassbarkeit kommen wir später noch mal kurz ein bisschen. Ich denke, relativ eindeutig, okay, den Punkt, den haben wir, der geht schon mal auch an den TFS. War jetzt aber auch nicht, glaube ich, anders zu erwarten. So. Okay. Sehr schöne Animation. Wir gehen weiter. Zwei Punkte haben wir noch. Nämlich, as a requirements engineer, I want to track versions, baselines and variants. Ja, bis jetzt waren wir so auf einer relativen hohen Erfolgswelle. Der TFS scheint irgendwie alles zu können. Er kann irgendwie mit allem mithalten, was jetzt gerade an ihn gestellt wurde als Anforderung im Requirements Engineering Management. Gucken wir mal, ob das jetzt hier auch so weitergeht. Versions, baselines and variants. Eigentlich so, ne, der Knackpunkt. Schauen wir mal rein. Baselining. Ja. Im Bereich von Softwareentwicklung relativ einfach, heißt dort meistens dann irgendwie vielleicht Label oder ich ziehe einen Branch von meinem Quellcode mit eben einer ganz genauen Spezifikation. Meine Datei A, die ist in der Version 23 und meine Datei B ist in der Version 45 und da setze ich jetzt irgendwie so eine Baseline, so ein Label oben drauf und dann kann ich zu aller Zeit einfach sagen, gut, die Version, die möchte ich nochmal. Das war die, die ich mal an meinen Kunden ausgeliefert habe. Ja, der Kunde ruft an, sagt, ich habe einen Fehler in meiner Software und ich rufe genau diese Version ab und dann kann ich mir dadurch eine schöne kleine Testumgebung aufbauen und den Fehler beheben. Tolle Sache, ne? Cool. Wie ist es bei Anforderungen? Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Ich habe hier mal einfach meine 6 unterschiedlichen Aufgaben bzw. PBIs aufgenommen. Bug, ein PBI, nochmal ein Bug. Links, das sollte eigentlich Feature heißen, deswegen lila, ne, weiß jeder, Features sind eigentlich lila. Und die werden jetzt weiterentwickelt, werden öfters mal gespeichert und bekommen neue Revisionsnummern. Ja, jedes Mal, wenn ich irgendetwas ändere, sei es die Priorität umsetze, sei es den Status umsetzen, den Titel ändere, jedes Mal, wenn ich auf Speichern klicke, bekomme ich eine neue Revisionsnummer. Das heißt, die Items wachsen und wachsen und wachsen mit ihren Revisionsnummern und irgendwann mal bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, jetzt habe ich dieses Lastenheft vielleicht mit meinem Kunden abgestimmt, jetzt habe ich vielleicht mein Produkt mit meinem PO abgestimmt, jetzt möchte ich das doch irgendwie mal einfrieren, jetzt, das möchte ich mal so als Vertragsgegenstand haben. Das ist ein relativ häufiger Punkt, dass ich sage, gut, das muss ich jetzt irgendwie ausdrucken, also setzen wir hier mal eine Baseline drauf und die Elemente wachsen weiter. Natürlich, ja, meine Entwickler haben vielleicht einen Rechtschreibfehler gefunden oder es wurde vielleicht festgestellt, dass eine Lösung doch nicht funktioniert und das Ganze geht nach oben weiter. Manche Elemente bleiben einfach stehen, wir sehen es hier auf der linken Seite, wir bleiben bei der Revision 7. Hier hingegen sind wir von 10 auf die 34 hochgewachsen. Und das ist jetzt vielleicht meine zweite Version. Hier unten ist meine Version 1 und jetzt kommt hier oben meine Version 2. Und ja, da fängt dann auch das Problem so ein bisschen an, weil Baselines kann ich grundsätzlich ziehen. Dafür gibt es Werkzeuge, nämlich haben wir als Beispiel hier Word, Excel und Project. Weil was passiert, wenn ich meine Daten nach Word, Excel oder Project exportiere vom TFS ist? Nichts anderes, als dass sie abgerufen werden, aber die eigentliche Datenhaltung ja weiterhin in der zentralen Datenbank passiert. Ja, in unserem Single Repository im TFS. Solange ich also meine Dateien nehme und die nicht wieder mit dem TFS verbinde und aktualisiere, habe ich eine Baseline. Ich kann also praktisch zu meinem ersten Zeitpunkt ein Word-Dokument ziehen, zu meiner zweiten Zeit, zu meinem zweiten Zeitpunkt hier ein Word-Dokument ziehen und dann habe ich zwei Baselines. Ja, an sich relativ schön. Ich kann auch Project Server verwenden, dann habe ich das Ganze sogar nochmal serverseitig ein bisschen integriert. Da scheitert es meistens eher an den Kosten. Ja. Das Lizenzmodell für den Project Server ist, glaube ich, etwas umfangreicher. Nennen wir es mal umfangreicher. Ja, also eins der Tools hier, vielleicht der eine oder andere hat sich gewundert. Excel-Integration kennt ja fast jeder. Word ist die Integration mit dem Tool Word to TFS. Das ist eine Zusatzapplikation, die man sich kostenfrei installieren kann und dann darüber auch die Daten nach Word exportieren kann. Der zweite Punkt ist die Variantenbildung. Ja, wir hatten ja die Versionierung, wir hatten die Baseline und wir haben die Variantenbildung. Und auch hier wieder, eigentlich was für den Quellcode vollkommen normal ist. Ja. Wir haben vielleicht unsere Basisapplikation von unserem ESP-System und dieses ESP-System, dieser Code, den ich da auf meinen Controller bringen möchte, den habe ich einmal eben für den CLK, einmal für die E-Klasse und einmal für das G-Modell. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, wo ich herkomme. Genau. Aus dem wunderschönen Süden Deutschlands. Ja, aber für den Quellcode ist es relativ normal. Nur für eben den Bereich der Anforderungen wird es da irgendwie ein bisschen schwierig. Weil Work-Items an sich keine native Möglichkeit mitbringen, miteinander gebranched zu werden oder vielleicht auch sogar gemerged zu werden. Natürlich, ich kann beide Work-Items aufmachen, links und rechts, und dann kann ich die von Hand vergleichen. Das ist aber, glaube ich, eher mühselig. Und also da haben wir so ein kleines Problem. Schauen wir das Ganze noch mal ein bisschen näher im Detail an. Hier oben links jetzt mal das ESP-Base, die Anforderungen, die zu dieser Software, die wir gerade gesehen haben, geführt haben. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, nämlich ich kann ohne Probleme über mein Visual Studio auf diese einzelnen Elemente gehen und mir eine Kopie anlegen. Ja, ich gehe einfach auf das Item drauf, sage Copy Work Item und dann habe ich hier eine Kopie angelegt. Ja, es ist keine echte Variante, es ist noch nicht wirklich miteinander verheiratet. Ich habe im Hintergrund nur eine Verknüpfung, dass diese beiden Items voneinander kopiert wurden. Ich habe aber keine Logik dahinter, dass zum Beispiel, wenn ich in dem einen Item was ändere, das andere Item auch geändert wird. Dafür bräuchten wir wieder eine Erweiterung. Das gleiche Problem haben wir auch bei der Integration mit der Variantenbildung über Excel. Was würde ich in Excel machen, um eine Variante zu bilden? Ich exportiere alle meine Daten, meine ganzen Anforderungen in ein Excel-Dokument und würde dann diese Daten umkopieren und in das nächste Projekt oder ins gleiche Projekt, in vielleicht einen anderen Area-Path, wieder importieren. Dadurch hätte ich auch wieder eine Kopie angelegt von den eigentlichen Items, nur jetzt sind wir noch schlechter dran, weil jetzt haben wir noch nicht mal mehr den Link zwischen diesen beiden Items, dass sie überhaupt mal voneinander kopiert wurden. Also kann ich höchstens sagen, ich versuche das anhand von dem Titel zu identifizieren. Wird schwierig. Es geht. Ja. Es ist einfach nur ein bisschen so die Frage, wie schmerzresistent bin ich. Ja, oder eben, wie gerade schon erwähnt, über Word, nämlich in der Integration von Word to TFS, einem kleinen Tool, mit dem ich hier die Daten auch nach Word exportieren kann, mit dem ganz großen Vorteil, ich habe ein Word-Dokument. Ja. Das am meisten verwendete Requirements-Tool, um Anforderungen aufzunehmen und zu beschreiben, ist nach wie vor Word, weltweit. Ja. Die meisten Leute verwenden Word, um ihre Anforderungen aufzunehmen und zu managen teilweise auch. Deswegen hier, warum nicht einfach sagen, wir nehmen den TFS als zentrale Datenhaltung in unserem Single Repository und exportieren die Daten einfach dann raus nach Word. Eigentlich eine coole Idee. Aber auch hier wieder das Problem, ich kann ja in Word die Daten nicht direkt vergleichen. Ich müsste schon wirklich zweimal exakt das gleiche Dokument haben, mir ein Zusatztool runterladen, mit dem ich Word-Dokumente vergleichen kann, mit dem DocX-Format irgendwo im XML-Parser und so weiter. Also wirklich wahnsinnig umständlich. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. As a requirements engineer, I want to have an integrated and extensible RM. Ja, hier geht es also um den Punkt, bei den ganzen Problemen, die wir gerade gesehen haben, mit Baseline, mit Variantenbildung und so weiter, wie kann ich die eigentlich umgehen? Die kann ich in dem Moment umgehen, indem ich eine Erweiterbarkeit habe, beziehungsweise wenn die Integration nicht ausreicht, die das Tool schon selber hat in eigene Produkte, wie zum Beispiel der TFS und Excel, wie kann ich das dann erweitern, vielleicht zu anderen Werkzeugen? Hier in dem Fall haben wir beim TFS wieder eine sehr einfache Schnittstelle. Wir haben zum Beispiel die Quellcode-Verwaltung direkt schon mit dabei. Ja, ist Bestandteil vom TFS. Also gar kein Problem. Testing auch nicht. Hören wir mal abhaken. Build haben wir mit drin. Bugsystem haben wir mit drin. Sind ja auch nur Work-Items. Lab-Management ist dabei. Und Dokumente. Naja, gut, Dokumente ja, können wir auch referenzieren. Haben wir auch kein großes Problem, solange die Dokumente zentral abgelegt sind. Also zum Beispiel auf dem SharePoint liegen, kann ich einfach ein, HTTP-Link nehmen und diesen Link an mein Dokument anheften. Ist also relativ simpel. Nochmal die Frage, warum mache ich denn das eigentlich? Warum möchte ich das eigentlich so breit verteilt haben? Weil eben auch hier wieder jede Rolle mit einem anderen Fokus auf diese Daten schauen möchte. Ich habe zum Beispiel jemanden, der meine Anforderungen spezifiziert. Der hat ein Requirements Management Tool, welches auch immer ich jetzt da verwenden möchte. Ich habe einen, der das Ganze plant. Ich habe einen Entwickler, ich habe einen Tester. Wobei, wir haben ja keine Tester mehr. Entwickler sind Tester. Die ihre Tools haben, Visual Studio vielleicht, den Microsoft Test Manager, vielleicht auch zusätzliche Tools. Und ich habe irgendwo ein Delivery, das ich am Ende an meinen Kunden rausgebe. Und auf all diesen Ebenen brauche ich ja wieder unterschiedliche Blickwinkel. Das ist immer so als kleine Auswahl von Schnittstellen, die ich nach außen haben muss, diese Integration. Wir sehen hier überwiegend welche, die der TFS bereits mitbringt. Auf der linken Seite Team Foundation Version Control oder Git kann ich mir ja seit einiger Zeit auswählen, was ich hier verwenden möchte. Reports kann ich mir auswählen, ob ich lieber Work Item Charting verwende oder ob ich die SSRS Reports verwenden möchte, die über den SQL Server laufen. Issue Tracking, Bug Tracking, all diese Elemente sind direkt angeschlossen an das Requirements Management. Habe ich also relativ wenig Probleme. Wer sich vielleicht wundert, warum hier auf der rechten Seite Outlook steht, es gibt eine relativ nette Firma, die eine Integration für Outlook anbietet, dass ich zum Beispiel aus E-Mails direkt Bugs im TFS anlegen kann. Also von daher, ich könnte auch theoretisch direkt Anforderungen aus Outlook rein in mein Requirements Management schieben. Also auch hier wieder die Integration zu eigenen Produkten, zu der Office-Welt, zu der Entwicklerwelt, aber auch schon durch viele Partner und durch viele, viele Stunden von Arbeit, die die Leute teilweise auch auf dem visualstudio.com gemacht haben, die mir hier eigentlich sehr gute Dienste leisten. Einen habe ich mal rausgepickt, das ist für die Leute, die mit DOS arbeiten. Ich habe ja vorhin mal kurz gefragt, wer denn eigentlich alles DOS kennt bzw. einsetzt. Nee, ich habe nur gefragt, wer es kennt. Wer setzt es denn wirklich ein? Oh, hätte ich mir die Slide sparen können. Sehr schön. TFS DOS-Integration. DOS gilt ja als das große Tool für Requirements Engineering und Management. Und welche großen Vorteile ich hier habe. Ich kann sowas machen wie Variantenbildung, Baselining, genau diese Features, die wir gerade eigentlich so ein bisschen vermisst haben im TFS, die kann ich in DOS machen. Jetzt ist aber das Problem, auf der einen Seite DOS, auf der anderen Seite TFS, ich habe wieder den Toolbruch. Das haben wir ja vorhin gesagt, ich möchte ein Tool haben, das einfach einzusetzen ist, das meine Leute relativ einfach anwenden können. Und genau hier kommt eben dieses Add-on zu tragen, dass ich einfach sage, gut, ich mache ein Mapping. Ich mache ein Mapping zwischen meinen Items, die ich in DOS habe und meinen Items, die ich im TFS habe. Hier auf der linken Seite also vielleicht das Object Heading und Object Text aus dem DOS-System rein in den TFS auf das Feld Comment und Description und vice versa gehen wir einfach zurück aus dem Titel in die TFS Description, aus der ID in die Work Item ID, Revision wird Revision und State wird TFS State. Und schon habe ich zwei Systeme, aber ich muss nur noch in ein System reinschauen, nämlich der Requirements Engineer schaut in DOS rein, der Requirements Manager schaut vielleicht auch in mein DOS-System rein, aber der Entwickler, der kann ganz beruhigt einfach im TFS bleiben. Der muss sich da gar keine Sorgen drum machen, dass er da jetzt auf einmal sich ein neues Tool aneignen muss. Die Oberfläche von DOS ist anders als die von Visual Studio und eigentlich möchte ich als Entwickler doch gar nicht damit irgendwo großartig was zu tun haben, was die da mit ihrem DOS machen. Und so kann man sich eigentlich die Integration in nahezu jedes andere System auch vorstellen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wir schreiben einfach hier oben statt DOS SAP hin und auf einmal habe ich eine Integration von TFS nach SAP. Sofern SAP die Schnittstelle dafür zur Verfügung stellt, der TFS hat sie. Ja, also der TFS ist komplett offen, was das angeht, um Daten über eigene Tools, Adapter oder ähnliches auch rauszuschieben und es gibt davon auch schon sehr, sehr viele am Markt. Okay, kommen wir zum Fazit. von dem Ganzen. Ich habe ja gesagt, wir wollen den mal so ein bisschen beleuchten. Es gibt wahnsinnig viele Punkte, die so ein Requirements-Tool braucht und es gibt wahnsinnig viele Anforderungen auch gegen dieses Tool. Wir haben jetzt nur sehr, sehr wenige in sehr kurzer Zeit anschauen können. Es begrenzt leider der Rahmen von den 60 Minuten. Aber von diesen 4 Hauptanforderungen, die von den meisten am höchsten gerankt wurden, haben wir uns angeschaut, Trace Items from Idea to Test. Ich möchte also wirklich den kompletten Durchstich haben. Ich habe eine Vision, ich möchte ein neues Produkt bauen, runter über meine Anforderungen, über meine Tasks und Tests und dann am besten noch dahinter irgendwo weiter in die einzelnen Versionen. Alle Artefakte können mit allen Typen referenziert werden. Ja klar, ich kann meinen Task an mein Requirement hängen, ich kann mein Requirement an mein Feature hängen, ich kann einen Testcase unterhalb von einem Bug anhängen, ich kann machen, was ich möchte. Ja. Ich habe jede Menge Möglichkeiten. Verknüpfung von Quellcode-Dateien mit Artefakten, auch das ist möglich. Auch hier haben wir wieder einen Checkpot, ohne Probleme, alles möglich. Sicherstellen, dass alle Anforderungen in der Software berücksichtigt werden. Ja, wie mache ich das? Ja, ganz einfach. Ich kann ja am Ende einfach mir eine Abfrage schreiben über alle Anforderungen, die noch offen sind. Ja, dazu haben wir ja auch unsere Statusmaschine. Der Status meines Items gibt mir Auskunft darüber, ob es entwickelt wurde, ob es vielleicht zurückgestellt wurde, vielleicht sogar, ob es abgesagt wurde. Und auch genauso kann ich sagen, ich frage einfach mal ab, habe ich denn eigentlich Anforderungen, mit denen keine Tests verknüpft sind? Auch das ist hier an der Stelle relativ einfach machbar. Analyse von Auswirkungen durch Änderungen und Anforderungen. Wir hatten das vorhin gehabt als Einstiegsfrage auch noch mit. Analyse von Auswirkungen durch Änderungen von Anforderungen. Was passiert also, wenn ich jetzt in meiner Anforderung schreibe, das System muss innerhalb von 5 Sekunden reagieren und eben nicht mehr innerhalb von 10 Sekunden? Da hängt ja einiges an Analyseaufwand dahinter und wieder durch unsere Breakdown-Structure, die wir uns aufbauen können im TFS, können wir auch das nachverfolgen. Auch hier gibt es wieder Erweiterungen und Tools, die mir dabei helfen. Eins davon ist zum Beispiel TFS ASAP, eine serverseitige Automatisierung, die mir genau hier in dem Fall gute Dienste leistet, dass sie eben sagt, okay, wird ein PBI geändert, wird automatisch in dem Parent-Element oben drüber ein bestimmtes Flag gesetzt und dort kann ich dann sagen, okay, dieses Item sollte ich mir vielleicht nochmal anschauen, vielleicht werde ich damit nicht mehr rechtzeitig fertig oder eben dann dementsprechend diese Daten auch auswerten. Also auch ein Haken. Externe Informationen im Web können referenziert werden. Auch hier haben wir Glück. Wir können ohne Probleme auch den SharePoint mit referenzieren. Inhalte innerhalb von Dateien können referenziert werden. Da haben wir jetzt ein kleines Problem. Inhalte innerhalb von Dateien können referenziert werden, war explizit eine Anforderung von einem Projektmitarbeiter in einem von meinen Projekten, von einer anderen Firma, der gesagt hat, ja, es wäre auch eigentlich super, wenn ich in meinem Task referenzieren könnte, dass in dem Dokument 4711 im Kapitel 3 im Unterpunkt 4 die Abbildung 35, das ist, was ich hier meine. Das kann ich natürlich, so wie ich es jetzt gerade auch gesagt habe, in den Text einfach reinschreiben, das wäre die einfachste Möglichkeit, aber ich habe keine richtige Verlinkung, dass ich da einfach nur irgendwo draufklicken muss und dann direkt in dieses Dokument reinspringen. Das heißt also hier schon so ein kleiner Punkt schon mal, den wir abziehen müssen. Das nächste war Have a Requirements Management System that is easy to use. Ich glaube, das haben wir relativ eindeutig gesehen. Ich habe jetzt nur den Web-Access aufgerufen. Hier drin haben wir die Verwendung von Requirements Engineering Management gängigen Bezeichnungen. Ja, natürlich, ich kann das Ganze umbenennen. Ich kann meine Anforderung nennen, ich kann meine Anforderung auch Requirement nennen oder ich kann meine Anforderung auch einfach PBI nennen. Ich kann das, was für mich gängig ist, einfach hier eintragen. Es hindert mich ja auch keiner daran. Für Windows-Benutzer intuitive Bedienung und gewohnte UI, auch das haben wir abhaken können. Wir haben den Internet Explorer als zentrales Tool für den Web-Access. Wir haben das Visual Studio in Word, Excel, wir haben Outlook, wir haben Project. Wir haben sogar PowerPoint, ja. Wer es noch nicht kennt, PowerPoint Storyboarding, absolut geniales Tool für, sagen wir mal, Manager. Es ist bunt und es ist einfach, ja. Deswegen auf jeden Fall mal anschauen, Rapid UI, sehr schnell gezeichnete UI-Oberflächen mit Storyboarding. Unterschiedliche Clients zur bestmöglichen Umsetzung der Aufgaben einer Rolle, auch da haben wir wieder den Jackpot. Und Unterstützung und führen den Benutzer im Requirements Engineering und Management Prozess. Ja, haben wir auch, ne? Würde ich mal sagen. Ich habe meine Zustandsmaschine, an die ich mich halten muss. Ich habe meine Tools außenrum. Ich habe meine Reports. Ich habe die Möglichkeit, mir automatisch E-Mails zuschicken zu lassen, falls mal irgendwas schief geht. Vielleicht, weil jemand irgendwo ein Item auf Block setzen möchte oder wenn jemand vielleicht ein neues Impediment einträgt, möchte der Scrum Master automatisch eine E-Mail bekommen. Auch das alles möglich. Ich werde unterstützt und ich werde geführt. As a requirements engineer, I want to track versions. Gibt es da noch Zweifel? Ich glaube nicht. Eindeutige Revisionsnummer mit Timestamp, authentifizierten Benutzer, vorgenommen Änderungen. Ja, habe ich alles drei. Authentifizierte Benutzer, klar, wir sind voll integriert ins Active Directory. Wer keinen Benutzernamen und Passwort hat, kommt einfach nicht auf das System drauf. Und wenn er dann was drauf ändert, dann werde ich das auch mitbekommen. Und das natürlich bei jeder Modifikation. Es ist nicht, dass ich nur dann eine neue Version bekomme, wenn ich einen Status ändere, sondern es ist wirklich, ob ich die Priorität ändere, den Titel, einen Rechtschreibfehler ändere oder nur einen Kommentar angebe. Es ist alles immer mit in dem System drin. Track Baselines. Ja, so weit, so gut. Ne? Erstellen von Baselines zum aktuellen Zeitpunkt, haben wir gesehen, mit Word geht das, mit Excel, boah, exportieren. Erstellen von Baselines zu einem beliebigen Zeitpunkt, Vergleichen von beliebigen Baselines und Mergen von Baselines, das sind so Punkte. Da haben wir definitiv drei Minuspunkte eingefahren. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Ja, Doors integrieren wäre eine Möglichkeit, ein eigenes Tool schreiben, eine andere. Es gibt auf Codeplex bereits zwei, drei Tools, die man sich mal anschauen könnte, um Work-Items und Work-Item-Histories miteinander zu vergleichen. Track Variants, also diese Variantenbildung. Ich habe mein Produkt, das habe ich eben ausgeliefert an 2, 3, 4 verschiedene Customer oder ich habe eben vielleicht meine Software, die auf 3 oder 4 unterschiedlichen Maschinen läuft und die eben angepasst wurde. Und dafür möchte ich jetzt auch die Anforderungen wieder tracken. Natürlich kann ich das alles manuell machen. Ich kann die Daten kopieren, ich kann mir einzelne Areas dafür anlegen. Nachverfolgbare und änderbare Kopien von Items, ja, kriege ich gerade noch so hin. Variantenbildung auf Baseline, Vergleich von Varianten und Merge von Varianten, eigentlich derzeit keine Chance. Ja. Auch hier wieder hat das Tool einfach nicht die entsprechenden Features. Ich kann natürlich irgendwie wieder außenrum arbeiten. Have an integrated system. Integration in den ALM-Prozess, Integration in den PLM-Prozess und Integration in den DLM-Prozess. Wer weiß, was DLM-Prozess ist? Richtig. Database Lifecycle Management. Nicht nur Application Lifecycle Management und Product Lifecycle Management, sondern auch Database Lifecycle Management. Auch hier bin ich überall voll integriert. Im Endeffekt ist es ja alles so mehr oder weniger das Gleiche. Ja. Database Lifecycle Management heißt Database Lifecycle Management, weil es der Lifecycle Management für die Database ist. Das Gleiche können wir jetzt auch für die Application Lifecycle nochmal machen. Application Lifecycle. Okay. Integration in Version Control. Ja, haben wir auch. Ja. Versionsverwaltung aufmachen, Dateien nehmen, referenzieren auf vielleicht einen Bug oder beim Einchecken, wenn der Entwickler den Bug gelöst hat, das Change-Set verknüpfen mit dem Task, mit dem er dort gearbeitet hat und ich kann für alle Zeit nachvollziehen, warum hat denn der Entwickler eigentlich was an dem Code geändert? Auf das Change-Set gehen, reingehen in meinen Task und dann sehe ich, okay, der hat wohl einen Bug gefixt. Integration in das Bildsystem. Auch im Bildsystem werden die Daten bereits automatisch aggregiert und mir angezeigt. Sobald ich ein Bild laufen lasse, werden alle Items, die eingecheckt wurden, also alle Change-Sets mit angezeigt und auch alle damit verknüpften Work-Items. Das heißt also Anforderungen, Tasks, was auch immer ich da spezifizieren möchte. Auch das kann ich wiederum anpassen und erweitern, falls mir das noch nicht ausreichen sollte. Integration in das Release-Management. Auch hier wieder das Gleiche wie beim Bildsystem. Auch hier bin ich vollständig integriert. Sieht ja schon mal wieder ein bisschen besser aus als gerade eben. Ich dachte schon irgendwie, das Tool funktioniert doch nicht für Requirements Management und Engineering. Ja, vorletzte Slide über unsere Conclusion. Have an extensible Requirements Management. Unterstützung üblicher Standards wie Riff. Das ist möglich. Ich kann mir hier ein Tool schreiben, mit dem ich diese Daten exportieren kann und dann auch in jedes andere x-beliebige Tool wieder integrieren kann. Riff Requirements Interchange Format, also ein XML-basiertes Format, mit dem ich Daten austauschen kann. Das Schöne ist, das Ganze geht hier dann auch offline. Ich nehme die Daten einfach, exportiere die in eine XML-Datei, schicke die per E-Mail an irgendein völlig anderes System und die können das dort wieder einlesen. Hierfür einen Adapter zu schreiben, wäre also auch möglich. Ich könnte mich also an diesen internationalen Standard einfach anhängen. Und offene Schnittstelle zur Erweiterbarkeit durch Implementierungen. Ja, auch das sehen wir immer häufiger, die einzelnen Tools, wie unter anderem eben auch unser Virtu-TFS-Tool, dass wir hier eigene Werkzeuge mitbauen. So, jetzt kommt die Königsfrage. Requirements Engineering mit dem TFS, ja oder nein? Ich glaube, auf die Slide haben einige gewartet. Zum einen, der wichtige Punkt ist, umso agiler ich arbeite, umso weniger Abhängigkeiten zu außenliegenden Systemen ich habe, umso eher kann ich den TFS vollständig einsetzen, um damit Requirements zu verarbeiten. Ja? Das heißt, nehmen wir mal so diesen Idealfall von Scrum. Mein ganzes Unternehmen ist agil, dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ja, ich mache meine Sprints, ich mache meine Retrospektiven, ich mache meine Reviews, ich mache mein Sprint-Planning, ich habe mein Backlog-Refinement, ich habe dafür alle Tools im Web-Access, ich habe meine Entwickler, die damit sauber arbeiten, ich habe ein tolles Team, ich habe ein schönes Leben. Ja? Ja. Wir sehen schon, so, umso weiter ich in den regulativen Bereich komme, ja, nehmen wir also Pharmazie, nehmen wir also Medizintechnik, nehmen wir also Waffenindustrie, nehmen wir all diese sehr, sehr stark kontrollierten und überwachten Bereiche, umso mehr nehmen eigentlich diese Vorzüge dieses leichtgewichtigen Tools TFS ab und die Nachteile überwiegen. In dem Bereich sind wir dann in dem Bereich Extended unterwegs. Das heißt also, es gibt so diesen Graubereich. Ja. Ich habe es vorhin angesprochen mit Integration von Fremdtools. Ja. Hier in diesem gelben Bereich sind wir also, wir nennen den TFS unser zentrales Repository und erweitern es eben um die entsprechenden Tools, die ich benötige. Und dann natürlich kommen wir in den roten Bereich und in diesem roten Bereich ist der TFS einfach nicht mehr einsetzbar. Wer sich jetzt wundert, warum diese leicht rötlich-pinke Farbe hier oben schon anfängt, obwohl ich doch hier im Agilen bin. Warum, welches Szenario gibt es denn, dass ich im agilen Bereich bin und trotzdem den TFS nicht dafür einsetzen kann? Das sind einfach externe Abhängigkeiten. Vielleicht sind meine Entwickler ja total heiß auf agile Entwicklung und sind super Scrum-Teams, aber mein Unternehmen oben drüber verwendet leider irgendwelche vorgegebenen Tools, verwendet irgendwelche anderen gesetzten Mechanismen und hat vielleicht auch noch ganz andere Management-Ebenen. Das heißt, ich habe dort vielleicht einen Wasserfall für meine Hardware, die außenrum gebaut wird, ich habe meine Maschine, die außenrum gebaut wird und so weiter. Deswegen kann es auch sein, dass meine Softwareentwicklung an sich agil ist, ich Scrum mache, und trotzdem das Requirements Engineering auf ein anderes Tool auslagern muss oder eben ja, diese Abhängigkeiten habe. Ja, wie gesagt, das so von meiner Seite zum Thema Requirements Engineering. As a Requirements Engineer, I want to use a TFS. Ich hoffe, es hat Ihnen allen gefallen. Sie haben ein bisschen was mitnehmen können und wünsche Ihnen dann jetzt im Anschluss gleich noch viel Spaß bei der letzten Keynote mit Sam Guggenheimer. Dankeschön.